Liebe Geschwister und Freunde, ich gehe davon aus, dass ihr hierher gekommen seid, um eine Botschaft zu hören, die für euch doch zum Nutzen ist. Ihr seid ja nicht da, um, zu überlegen, was mache ich denn am Sonntag? Ich bin ein bisschen früher wach geworden und da könnte ich ja mal auch zum Gottesdienst gehen, sondern ich gehe davon aus, dass, wenn ihr jetzt mal hier seid, dass ihr auch gespannt seid, dass ihr sagt, ich möchte gerne etwas von Gott hören, ich möchte etwas aus seinem Wort mitbekommen und Gott möge uns allen Gnade schenken, dass das auch passiert. Wenn wir hierher kommen und wir gehen nach Hause leer und als ob nichts gewesen wäre, dann war was falsch gelaufen. Wir kommen zum Gottesdienst. Sicherlich, weil wir Gottes Geschöpfe sind und wir müssen uns von Gottes Wort nähren. Die meisten von euch, die hier sind, sind nicht nur Gottes Geschöpfe, die Gott liebt von ganzem Herzen, sondern sie sind auch Erlöste. Das bedeutet, dass sie Christus ihr Leben anvertraut haben und somit auf dem Weg zum Himmel sind. Und weil dies der Fall ist, wollen wir uns einmal mehr mit dem Himmel beschäftigen. Uns wird oft gesagt, ach mit dem Himmel, wir müssen doch hier unseren Mann stehen. Aber wisst ihr, liebe Geschwister, ich glaube, wir können nur hier gut unseren Mann stehen, wenn wir wissen, wohin es geht und wenn wir auch so eine kleine Ahnung haben, was das sein wird. Und wenn du dich noch nicht zu Christus bekehrt hast, kann sehr gut sein, dann höre trotzdem genau hin. Denn diese Zukunft, die Gott in seinem Wort uns darstellt und vorstellt, die möchte er auch dir schenken. Bitte nehmt heute die Bibel auch zur Hand. Ihr sollt es selbst nachlesen können. Und ich will auch warten, bis man den Text aufgeschlagen hat. Letzten Sonntag habe ich auch so ein kleines Mädchen gesehen, in meiner Nähe. Und es hat dann auch manchmal so in der Bibel ein bisschen da hin und her geblättert. Und dann habe ich gedacht, Martin, denk dran. Die Leute, die haben ja nicht gleich die Bibel so aufgeschlagen, sondern ich möchte darauf achten. Wer keine Bibel dabei hat, wir haben ja noch ein paar auch da, wo die Liederbücher sind, kann sie gerne holen. Trau dich und steh auf. Heute soll es um den Himmel gehen. Ich weiß nicht, was in deinem Kopf vorgeht, wenn du an den Himmel denkst. Manche Leute können sich da schlichtweg gar nichts vorstellen. Wenn sie überhaupt über dieses Thema reden, dann kommt nur Schwammiges heraus. Nach dem Motto, nichts Genaues weiß man eben nicht. Aber Gott spricht von der Ewigkeit. Und er spricht von einer neuen Schöpfung. Und wir sollen genau zuhören und darüber nachdenken. Denn er sagt ja nichts umsonst. Er sagt es, damit wir, die wir hier noch nicht in die Ewigkeit geblickt haben, dass wir hier schon eine Ahnung haben, wohin es denn gehen soll, was denn unsere Heimat ist. Wie gesagt, wenn du durch Glauben zum Nachfolger Jesu geworden bist, dann spreche ich hier von deiner Zukunft. Da geht's hin. Von deiner Zukunft, von Gottes neuer Welt. Landläufig wird vom Himmel gesprochen. Aber wer die Bibel genauer liest, merkt, dass es nicht nur um den Himmel geht, sondern im Allgemeinen um eine neue Erde, um einen neuen Himmel, um Gottes neue Welt. Deshalb spreche ich auch jetzt nicht nur vom Himmel, sondern von Gottes neuer Welt. Bist du erlöst? Dann merke dir, Gottes neue Welt ist sehr, sehr wertvoll. Und wunderschön. Könnt das nächste, klickt mal drauf. Okay. Gottes neue Welt ist sehr wertvoll und wunderschön. Er hat sich den Platz für sich selbst geschaffen. Er hat diese neue Welt und diesen neuen Himmel, diese neue Erde auch für sich gemacht. Er hat nicht überlegt, ja, was könnte ich den Menschen geben, die sich eben meinem Sohn anvertraut haben. Und dann hat er irgendwo ein kleines Eckchen gemacht, nach dem Motto, wie so manche Menschen, sie wollen sich ein paar Fische halten, dann gibt es auch einen Teil in ihrem Raum als Aquarium und da setzen sie die Fische rein. Es ist nicht so. Es ist so, dieser neue Himmel, diese neue Erde ist Raum auch für Gott. Und dieser Text von dieser neuen Welt steht in Offenbarung 21, 1. Das ist auf Seite, sehen wir hier auch, 1310. Also in den Bibeln, die ausgelegt sind, können wir das auch dort finden, fast am Ende. Wenn wir über Gottes neue Welt nachdenken, dann müssen wir uns bewusst machen, wer denn diese Welt einrichtet. Es ist schon ein Unterschied hier auf der Erde, ob zum Beispiel die Waltraud Huber den Schaukasten gestaltet oder der Martin Peet. Oder ob die Roswitha Leitner hier den Raum für die Adventsfeier dekoriert mit Helfern oder der Stefan Kaiser. Ja. Stefan, wo bist du gerade? War ja hier. Und wir haben sicherlich andere Qualitäten. Aber es gibt einfach Menschen, die sind kreativer, die können mehr tun und sehen, wo es noch fehlt. Und jetzt geht es um Gott, den Schöpfer. Da heißt es in Offenbarung 21,1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Ja, wer hat denn das gemacht? Gott ist am Werk, der Urheber aller Kreativität. Von ihm sind alle Gaben. Derjenige, der unsere Natur ins Dasein gerufen hat. Die Natur, die wir sogar nach dem Sündenfall noch bewundern. Wir finden nach dem Sündenfall noch viel, viel Schönes in dieser Natur. Und dieser Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Wisst ihr, warum für manche Menschen die neue Welt fad erscheint? Also das, was Gott machen wird? Weil sie nicht mit der Kreativität Gottes rechnen. Die meinen, ja, die neue Welt ist vielleicht die, die ich mir eben so in meiner Schwachheit ein bisschen ausdenke. Goldene Gassen, ist alles voller Gold, naja, weiß auch nicht, da glänzt es vielleicht mehr. Die rechnen nicht, dass Gott kreativ ist. Der, der die Schmetterlinge gemacht hat, der die Blumen ohne Zahl gemacht hat, der jedes von unseren Gesichtern ganz unterschiedlich gemacht hat. Dieser Gott schafft den neuen Himmel und die neue Erde. Und glaub mir, da wird es nicht grau in grau sein oder alles schmeckt nach Spinat. Das wird unterschiedlich sein. Es wird bunt sein, wie Gott eben kreativ ist. Und wenn er da sein eigenes Zuhause kreiert, er wird ja selbst dort sein, glaubt mir, dann wird es wunderbar. Wenn wir schon unsere Erde wegen ihrer Schönheit bewundern, wie gesagt, die Erde, die in Anführungsstrichen in den Schmutz gefallen ist, wie werden wir erst dort unsere Augen und unsere Ohren aufreißen und sagen, wow, so ist das? Nie gedacht. Hätte ich in meinen kühnsten Träumen mir nicht ausgemalt. Wir können sicher sein, ganz sicher sein, Gott sind die Ideen nicht ausgegangen, um etwas Herrlicheres zu erschaffen, wie das, was wir heute sehen. Wisst ihr, liebe Geschwister, Gott hat Freude daran, Dinge, die er gemacht hat und die durch die Sünde zerstört worden sind, schöner und herrlicher zu machen. Ich möchte euch zwei Beispiele dafür nennen. Als Gott den Menschen gemacht hat, Mann und Frau, Adam und Eva, beide waren mit dem Prädikat sehr gut ausgestattet. Gott hat alles angesehen, sehr gut. Beide waren Gottes Geschöpfe. Und Gott hat eine enge Beziehung zu ihnen gehabt. Er ging immer wieder zu ihnen in ihre Nähe. Und dann kam Satan. Wir wissen, wie es geworden ist. Alles verdorben. Trennung von Gott. Sünde ist in die Welt gekommen. Krankheit und Tod. Und doch, ich meine, wir sehen noch etwas Schönes an uns. Ja? Wir sehen noch da auch die Hand Gottes an uns. Und doch ist es nicht mehr zu vergleichen, wie es vorher war. Aber dann, Gott rettet seine Verlorenen. Wie tut er das? Er sendet seinen Sohn, damit er die Schuld auf sich nimmt. Und dann, was wird aus den Menschen, die dann auf diesen Herrn ihr Vertrauen setzen, an ihn glauben? Werden sie wieder so wie Adam? Nein. Sie werden Kinder Gottes. Das ist viel mehr. Nicht nur Geschöpfe, ja, die vollkommen sind, die vielleicht wieder im Paradies sind, sondern Kinder Gottes, die ins Vaterhaus gehen, viel mehr, viel enger mit Gott verbunden sind. Denk mal ein bisschen über Hochzeit des Lammes nach. Eng verbunden. Das, was Gott vorher gut gemacht hat, durch die Sünde zerstört worden ist, hat Gott durch sein Eingreifen noch viel herrlicher gemacht. Daran hat Gott Freude. Ein anderes Beispiel. Die Auferstehung. Die Auferstehung der Menschen. Jetzt speziell mal die Gläubigen. Als Gott den Menschen gemacht hat, Adam und Eva wieder, da hat er sie so ähnlich geschaffen, wie wir heute eben auch sind. Mit Fleisch und Blut. Nur eines war Adam, oder hatte Adam und Eva nicht. Sie hatten keine Krankheit, kein Altern und kein Tod. Hatten sie nicht. Haben wir. Aber wenn wir dann lesen, wie es bei der Auferstehung geschehen wird, brauchen wir jetzt nicht aufschlagen, aber wer die Stelle wissen will, das steht in 1. Korinther 15, Vers 42 bis 44, hört mal genau zu. Da heißt es: So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit. Ja, das stimmt. Wenn wir ins Grab gelegt werden, wir verwesen. Und wird auferstehen in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre. Und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit. Und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib. Und wird auferweckt ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Und dieser neue Körper ist zu vergleichen mit dem Körper, den der Herr Jesus hatte. Der konnte durch Türen hindurchgehen. Für ihn gab es keine Grenze. Das ist mehr wie Adam. Und das sehen wir. Gott hat eine Freude daran. Etwas, was er vorher schon vollkommen gemacht hat, aber dann durch die Sünde zerstört worden ist, noch viel schöner zu machen. Und glaub mir, der neue Himmel und die neue Erde wird schöner sein, viel schöner, wie das Paradies. Zeugen Jehovas haben Unrecht. Falsch. Werden wir noch sehen. Gott hat Freude. Freude an Schönheit, auch in seinem Himmel, in dem neuen Himmel. Und wir sprechen hier nicht von einem Märchen wie Tausend und eine Nacht oder so etwas, sondern das ist real, das kommt. Und wir, die wir an den Herrn Jesus glauben, die unser Leben an ihm festgemacht haben, das ist unsere Zukunft. Ja? Wir dürfen da mitgehen. Neuer Himmel, neue Erde wird wunderbar sein. Nun, lies einmal Offenbarung 21, 10 und 11. Wir sind ja noch, denke ich, in diesem Kapitel 21. Da heißt es: Und er brachte mich, den Johannes, im Geist auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis. Wir lesen hier von der neuen Welt, von Herrlichkeit, von Lichtglanz, von Edelstein. Dann Vers 18. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis, und die Stadt war aus reinem Gold wie reines Glas. Es geht hier um Reinheit, um Kostbarkeit und so weiter. So beschreibt Gott die Zukunft der Gläubigen. Und dann noch eine Begebenheit, die weit über unser Verständnis hinausgeht. Wenn da von dem Herrn Jesus gesprochen wird, der mit seinem Schein sogar die Sonne überflüssig macht. Vers 23 im gleichen Kapitel. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr erscheine, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtete sie und ihre Leuchte ist das Lamm, ist der Herr Jesus. Unglaublich, fantastisch, wisst ihr. Aber wir haben hier auf dieser Erde ein Problem. Das habt ihr vielleicht auch gemerkt. Wir können nicht wirklich Gottes neue Welt begreifen. Der Herr versucht durch Ausdrücke, die in unserer Welt einen hohen Wert hat, deutlich zu machen, liebe Leute, der neue Ort ist so kostbar, ist so herrlich, so wunderbar, freut euch drauf. Aber wir verstehen es nicht wirklich. Wir sind in einer Situation wie ein Kind in den Slums von Indien. So ähnlich. Ohne Fernseher, ohne Radio, ohne Internet. Und diesem Kind wird gesagt, liebes Kind, du kannst dein Elend verlassen. Dein Elend, wo du pausenlos weggestoßen wirst, wo du mit vielen ansteckenden Krankheiten zu kämpfen hast, viele deiner Kollegen, der Kumpels, die sind schon an Krankheiten gestorben. Du kannst herauskommen, dass du nicht immer mit hungrigem Magen auf dem Straßenrand einschlafen musst. Du kannst in eine Familie aufgenommen werden, die dich liebt und alles für dich gibt. Stell dir mal vor, sagt man diesem Kind in den Slums, da gibt es Wäsche und ein Bett, das ist so weich wie Samt. Das Kind kratzt sich am Kopf. Samt? Was ist Samt? Kennt kein Samt. Und dann heißt es weiter, stell dir vor, da gibt es wunderbares Essen bei der Familie. Pommes, Hamburger, Pizza. Das Kind weiß das nicht. Das kennt Müll, ja, irgendwo. Weiß nicht, was das heißt. Und dann, du wirst in einem eigenen Zimmer sein und in einem schönen Bett schlafen. Davon hat er sicherlich schon mal was gehört. Aber so der Gedanke, das soll mich treffen, wirklich mich, von diesen vielen anderen, soll ich dabei sein. Mir wird es angeboten. Kann ich nicht glauben. Versteht ihr? In dieser Situation sind auch wir. Wir können uns den Himmel nicht wirklich vorstellen, weil wir nicht dort sind. Wir sind so ähnlich wie die Kinder in Indien oder woanders, die nicht erkennen, was Gott vorbereitet hat. Wir können das, was Gott seinen Erlösten schenkt, nicht ermessen. Hier die zweite Stelle, 1. Korinther 2, 9. Können wir ruhig aufschlagen. Da heißt es, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist. Aber wenn wir noch so lange darüber nachdenken, wir werden es nicht wirklich erfassen. Ja? Ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Gott hat also seinen Leuten etwas bereitet, das können wir uns nicht vorstellen. Liebst du Gott? Liebst du den Vater oder liebst du den Sohn? Oh, Gott liebt dich. Er hat eine kostbare Zukunft für seine Kinder vorbereitet. Eine Zukunft, die er mit uns, sofern wir bekehrt sind, teilen will. Danke, Jesus. Weiter sagt Gottes Wort hier, das zweite. Gottes neue Welt ist enge Gemeinschaft mit Gott. Das Paradies der Moslems und der Zeugen Jehovas unterscheidet sich von der Ewigkeit der Bibel in dem Sinn, es gibt einen Unterschied. Sie können sich ein Paradies ohne Gott gut vorstellen. Also wenn man als Moslem ins Paradies kommt, dann erfreut man sich an den Jungfrauen oder irgendwas, was eben Gott an Gaben gibt. Ob Allah jetzt dabei ist oder nicht, völlig egal. Der Zeuge Jehova, wir sehen es an den Heftchen, er freut sich an den Vögelchen und an dem Fluss und an, ja, vielleicht kann er Landschaftsgärtner sein, ja, an der Landschaft, die da ist. Ob jetzt Gott da ist oder nicht, gar nicht so schlimm. Ja. Mit was wird denn der Mensch, welche Sehnsucht wird denn da geweckt? Ja. Will ich dann dort auch nur die Gaben haben, das schöne Zimmer oder sowas, was Gott bereitet? Aber die Ewigkeit der Geretteten, wie die Bibel sie beschreibt, ist ohne Gott nicht vorstellbar. Schauen wir uns einmal an, was der Herr Jesus seinen Jüngern sagt. Johannesevangelium 14, 2 bis 3. Da heißt es, Jesus sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch nicht einfach dort einquartieren. Sehen wir das? Nicht einfach einquartieren, jetzt habt ihr für die Ewigkeit ein gutes Zuhause. Sondern werde ich euch zu mir nehmen, sagt der Herr Jesus. Warum? Sagt er auch hier. Und es ist sein Herz. Damit ihr seid, wo ich bin. Jesus sehnt sich nach seinen Geretteten. Dorthin werden die Jünger von Jesus gerettet, zu sich, zu seinem Herzen. Hast du Sehnsucht, Jesus einmal zu sehen? Wie ist es? Frag dich. Willst du deinen Heiland sehen, den Retter, dich bewahrt hat, vor viel hier auf dieser Erde und darüber hinaus vor der ewigen Verdammnis. Unsere Augen, vielleicht nicht die, die wir jetzt haben, aber die wir dann haben, dürfen einmal unseren Heiland erkennen. Nah bei ihm sein. Und jetzt denk nicht darüber nach, was hat dann Jesus dafür zu tun, wenn er dann Milliarden von Leuten da vor sich hat. Kein Problem, das schafft er schon. Glaub mir, Jesus sehnt sich nach dir. Er sehnt sich, seine Geretteten begrüßen zu dürfen. Und das, wie gesagt, ist kein Märchen aus tausend und einer Nacht. Es ist unsere Zukunft. So wie Bethlehem und Golgatha geschehen ist, dass wir auch feiern, weil Gott in die Geschichte eingegriffen hat, so dürfen wir sicher wissen, dass es diese neue Schöpfung geben wird. Dafür kann man leben und sterben. Dafür hat Jesus gelebt und ist dafür gestorben. Schauen wir nochmal in die Offenbarung. Offenbarung 21, 2 bis 4. Hatten wir schon einmal den ersten Vers gehabt, möchte ich lesen. Geht es um den neuen Himmel, neue Erde. Und dann heißt es hier weiter. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreib, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Sehen wir, wie Gott sich um seine Leute kümmert? Dort in der neuen Welt? Wie viel Engel schickt er, um Tränen zu trocknen? Keinen einzigen. Es macht Gott persönlich. Mann, wir sind ihm so wichtig, dass er sich persönlich um den Einzelnen bemüht. Oh, möge unser Herz da entflammt werden und warm werden. Gott wird sich um meine Tränen kümmern. Der hat die Zeit, als ich hier auf dieser Erde war, gesehen, wo ich auch gelitten habe. Und er wird dafür sorgen, dass nicht die Ewigkeit traurig sein wird. Ihr kennt meinen Schmerz, meinen Mühen und persönlich kommt er. Sehen wir noch, was Gott tut? Er besucht nicht einfach den Menschen, sondern er wohnt bei ihnen. Wohnen ist etwas anders wie besuchen. Ja, wir wohnen alle nicht hier in diesem Raum, sondern wir besuchen ihn und dann gehen wir wieder. In meiner Wohnung wohnt meine Frau und meine jüngste Tochter. Wenn jemand anders noch in meiner Wohnung anzutreffen ist, dann ist dieser nur als Besuchter. Wer besucht, der geht auch wieder. Wer wohnt, der teilt mit mir das Leben. Gott teilt mit seinen Kindern seine Ewigkeit. Und zwar ganz eng. Wir sind seine Hausgenossen. Kannst du noch folgen? Bist du noch dabei? Wir sind bei ihm. Und was steht noch in diesem Abschnitt? Johannes bekommt den Auftrag aufzuschreiben. Warum? Warum bekommt er den Auftrag? Weil das, was Gott sagt, so gewiss ist, so wichtig ist. Und dann heißt es weiter, Vers 6, und er, also Gott, sprach zu mir, es ist geschehen. Seltsamer Ausdruck. Aber wenn wir vielleicht mal von der Ewigkeit her sehen, von Gott her sehen, dann sieht Gott das schon, das mit der neuen Erde, mit dem neuen Himmel, mit den Trocknen der Tränen und so weiter, dass das schon geschehen ist. Er steht ja über der Zeit. Wir müssen die Zeit noch durchlaufen, bis wir da hinkommen. Gott möchte damit sagen, liebe Leute, das ist 100.000-prozentig, wenn man das sagen will. Ja, also es ist schon geschehen. Da kann niemand mehr dran rütteln. Weder Versuchung, Satan oder sonst was. Das passiert. Das möchte er sagen. In Gottes Ewigkeit ist schon alles klar, ist schon alles da. Und der Höhepunkt dieser Gemeinschaft mit Gott ist sicher Hochzeit des Lammes. Ich sehe schon auf die Uhr. Denkt selbst mal darüber nach, was es heißt, geheiratet zu haben, sich in Liebe miteinander zu verbinden. Ja, Paul und Steffi, Paul lacht davon, ja. Schon schön, ja. Eng verbunden zu sein für ein Leben. Ah, es sind noch andere, die freuen sich. Das ist bei dem Herrn Jesus, der mit seiner Gemeinde genau das tun will, sich in Liebe mit seiner Gemeinde zu verbinden. Und da gibt es keine Scheidung. Da bleibt es immer. Unser Bräutigam. Und er kann sagen, meine Braut. Steht in Offenbarung 19, 7 und 8, aber machen wir weiter. Letzten Sonntag war ich im Altenheim. Dort habe ich auch vom Himmel und von Gottes neuer Welt gesprochen. Und als ich da die alten Leute gesehen habe, musste ich einfach sagen, viele meinen hier, das ist Endstation. Ne? Man wird nicht mehr gesunder, auch nicht mehr jünger. Und irgendwann ist es vorbei. Aber wisst ihr, es ist keine Endstation, sondern es ist Durchgangsstation. Das Schönste kommt noch. Kein Spruch von mir, sondern von einem Bruder, ich glaube Rienecker. Das Schönste kommt noch. Voller Sehnsucht wartet Jesus auf die, die ihn lieben. Und er wird sich mit den Seinen für ewig verbinden. Manche von uns haben auch schon Liebe gehen lassen müssen. Aber wenn ihr wisst, er gehörte dem Herrn Jesus, freu dich darauf. Oder sag, er hat es schöner, viel schöner. Ich komme zum letzten Punkt. Gottes neue Welt ist von Gott selbst durchdrungen und hat ihn auch als Mitte. Im Zentrum der neuen Welt ist das neue Jerusalem. Und das Zentrum des neuen Jerusalems, was ist das? Offenbarung 21, 22, da heißt es: Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, in dieser neuen Stadt. Denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel. Und das Lamm. Der Mittelpunkt, wo alles ausgerichtet ist, ist Gott selbst. Und dann, was wird von Christus gesagt? Haben wir auch schon gesungen, Offenbarung 21, 23. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne, noch des Monds, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Von Jesus wird die neue Welt beleuchtet und erstrahlt. Es wird Gott im Mittelpunkt sein. Er durchflutet die neue Welt. Wir sehen, alles in der neuen Schöpfung ist auf Gott ausgerichtet. Und in der Hingabe an unseren Vater finden wir Erlöste, unsere Erfüllung. In der Hingabe an Gott haben wir unsere Erfüllung. Das können wir sogar schon heute erleben. Dass nicht die Dinge uns erfüllen, sondern Gott selbst. Wie in diesem alten Lied, ich bete an die Macht der Liebe, da heißt es, nicht im Geschöpf, nicht in den Gaben, mein Ruheplatz, dort wo ich zur Ruhe komme, ist in dir, mein Gott, allein. Da ist es. Es geht am Ende nur um Gott. Gott hat uns gemacht, damit wir ihn kennen, immer mehr kennen, ihn lieben, immer mehr lieben und ihm dienen. Das ist unsere Bestimmung. Und wer hier auf Erden ihn nicht will, der hat im Himmel keine Freude. Der kommt auch nicht dorthin. Dort ist der Platz aber seiner Geliebten und der Platz, die ihn lieben. Welche Antwort wirst du geben, warum du in den Himmel willst? Warum ist so noch zum Schluss, habe ich mir gedacht, wenn jemand dich fragt, warum willst du in den Himmel kommen? Was würdest du sagen? Überleg dir selbst mal, was würdest du jemand sagen? Meine Antwort ist die, ich habe mir ja auch ein bisschen Gedanken machen können. Dort wartet jemand auf mich. Und zwar mit großer Sehnsucht. Dort ist mein Lebensretter zu finden. Mein Herr, mein Gott, der mir eine wunderschöne Zukunft gibt. Eine Zukunft, die ich mir hier nicht erträumen kann. Es kann nicht in mein Herz hineinkommen, was Gott bereitet hat. Und dieser Herr will noch viele in seinem Reich begrüßen. Deshalb will ich hingehen und mich hingeben, einladen. Wir werden bald eine Kalenderaktion machen. Ich will mich engagieren, auch mit Herzklopfen an die Türen gehen und den Menschen irgendwie ein kleines Samenkorn geben, damit noch viele Menschen diese Zukunft auch haben können. Hast du Sehnsucht, in das Vaterhaus Gottes zu kommen? Je mehr ich darüber nachdenke, je mehr sehne ich mich, auch dort meinen Heiland zu begrüßen. Amen.